Bevor es losgeht, Werbung in eigener Sache. Die gute Begleitung von Gruppen in Meetings und Workshops ist ein Handwerk, das man lernen kann und vor allen Dingen in der heutigen Zeit auch lernen sollte. Und genau dafür haben wir bei Hello Agile eine ganze Reihe von Angeboten. Sei es Moderation, Facilitation, Digital Facilitation, Präsenz und Stimme, Lego Serious Play und. Wir haben da bestimmt genau das Passende für dich im Angebot. Und wenn du dir unsicher bist, na, welches Angebot passt denn zu mir? Kein Thema, lass uns reden, schreib uns gerne an und wir finden das passende Angebot für dich. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin der Lutz und möchte gemeinsam mit meinen Kolleginnen herausfinden, wie moderne Arbeit Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Denn New Work ist vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. In diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in all seine Facetten ein. Heute bin ich wieder, der Lutz, euer Host. Und mir gegenüber sitzt digital zugeschaltet Dr. Marie Ritter von der Universität Braunschweig. Sie forscht zu Kooperation und Wissenstransfer, Geschlechtergerechtigkeit und Male Allyship und vor allen Dingen auch zu Meetings und emergenten Gruppenprozessen. Und genau darüber haben wir uns vor kurzem kennengelernt und ich freue mich sehr, dass wir unser Gespräch hier in diesem Podcast vertiefen dürfen. Marie, schön, dass du da bist.
Ja, hi Lutz, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich sagte schon, der Zufall hat uns zusammengeführt, ist vielleicht auch für unsere Hörer ganz interessant. Wir wurden beide unabhängig voneinander neulich von einem großen Magazin interviewt und wir haben am Ende gefragt, mit wem habt ihr noch so gesprochen? Und da sind wir auf dich und eure Arbeit gestoßen und dachten uns, okay, da muss eine Folge rauskommen und da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, super, dass du uns direkt geschrieben hast, weil wir freuen uns natürlich auch einfach immer, wenn unsere Forschung irgendwie auf offene Ohren trifft und wenn man sagt, Mensch, lass uns nochmal drüber diskutieren.
Sehr gut. Marie, wir starten mit einer kleinen Check-in-Frage. Und nun ist das so, wir nehmen an einem Montag auf, deswegen machen wir es einfach. Worauf freust du dich in dieser Woche besonders?
Ich freue mich darauf, dass ich diese Woche richtig tief in meine Lieblingsthemen einsteigen kann, nämlich Meetings, weil der Podcast ist ein super Auftakt dafür und ich habe die nächsten Tage ganz viel Zeit geblockt, um mein nächstes Meeting-Paper zu schreiben und darauf freue ich mich richtig.
Stark. Kannst du ein Stichwort mehr dazu sagen? Was wird der Schwerpunkt von diesem Paper?
Der Schwerpunkt wird sein, vielleicht sprechen wir da heute auch nochmal drüber, finde ich auf jeden Fall spannend, meetingfreie Tage. Und ob das sozusagen was ist, was für alle gut funktioniert oder nicht, vielleicht kommen wir da nochmal drauf.
Stark, cool. Ich habe es mir gerade schon aufgeschrieben. Ich glaube, wir werden ganz viele Klammern heute aufmachen und auch aufpassen, dass wir sie wieder zumachen. Erstmal, wenn ich hier schon eine Meetingforscherin sitzen habe, hast du eine Meinung zu Check-ins? Also zu diesen kurzen Aktivitäten zu Beginn?
Ja, ich bin ja Forscherin und als Forscherin hat man natürlich nie einfache Antworten, deshalb ist das auch kein
Halten
ja
wir
oder
aus
nein.
Hier.
Also grundsätzlich finde ich eigentlich Check-ins wichtig, weil man wirklich, gerade wenn man sich noch nicht gesehen hat an dem Tag, wirklich auch mal hören muss, wie geht's den anderen, was beschäftigt die gerade und das ja kann so eine Distanz, die vielleicht über gerade in virtuellen Meetings besteht, überbrücken. Auf der anderen Seite, was ich total nervig finde, ist, wenn Leute krampfhaft Check-ins verwenden und sozusagen einfach immer einen Check-in machen, obwohl sich die Leute schon dreimal am Tag gesehen haben und eigentlich allen klar ist, wie es ihnen geht. Das heißt also, auch das werde ich heute bestimmt ein paar Mal sagen, je nach Ziel des Meetings, je nach Kontext des Meetings muss ich das unterschiedlich einsetzen.
Stark. Danke dir. Jetzt sind wir direkt inhaltlich eingestiegen. Marie, aber nimm uns mal kurz mit. Also man wird ja nicht morgens wach und sagt, heute beforsche ich Meetings. Was ich im Intro schon gesagt habe, du bist an der Uni Braunschweig, du bist Psychologin, das habe ich glaube ich gar nicht dazu gesagt. Und nimm uns gerne einfach mal mit, wie kam das bei dir, also wie kam die Idee auf, Meetings aus einer wissenschaftlichen Sicht zu betrachten?
Ja, also ich Ich hab promoviert zu Gruppenprozessen und zu diesem lustigen Wort Emergenz. Vielleicht ganz kurz, Emergenz, was ist das? Also in sozusagen Gruppen bringt ja jeder sozusagen wie so ein kleines Bauteil mit in den Prozess. Jeder bringt so ein kleines Puzzleteil dazu und dann werden die irgendwie zusammengepuzzelt. Und Emergenz beschreibt jetzt aber dieses Phänomen, dass wenn ich alle Puzzleteile zusammengesetzt habe, kommt irgendwie nicht nur ein Ganzes raus, sondern sogar ein bisschen mehr als das Ganze. Nämlich darüber, dass wir miteinander gesprochen haben, dass wir irgendwie in Interaktionen getreten sind, Ideen zusammen entwickelt haben, ist sozusagen am Ende oder das Ergebnis mehr als die Summe seiner Teile. Das ist quasi Emergenz. Und das hat mich in meiner Promotion sehr stark beschäftigt. Da war ich aber mehr so in den Grundlagen der Gruppenforschung interessiert. Und dann bin ich an den Lehrstuhl der TU Braunschweig zu Professor Simone Kaufeld gekommen, die schon seit vielen, vielen Jahren richtig tolle Forschung zu Meetings macht und sich damit beschäftigt. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist eigentlich total spannend, weil ich möchte eigentlich wissen, wie diese grundlegenden Prozesse in Gruppen, wie sich das wirklich auf der Arbeit und in der Anwendung zeigt. Und das, ja, da waren dann Meetings irgendwie naheliegend. Und zusätzlich muss man sagen, in der Forschung spricht man besonders in der Psychologie manchmal von Betroffenheitsforschung. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort kennst. Also,
nee,
dass man sich häufig mit Themen beschäftigt.
Aber Meetings und Betroffenheit, da klingt was, ja.
Richtig. Und ich hatte eine Weile auch echt viele richtig schlechte Meetings. Mhm. Und man sagt so ein bisschen in der Psychologie, es ist so anekdotisch, dass sich Leute halt auch viel mit Themen beschäftigen, die sie selber betroffen machen oder die sie selber betreffen und man dann sozusagen daran auch arbeitet. Und ich glaube, bei mir ist das auch ein bisschen so.
Okay, ich hätte noch eine persönliche Frage, weil also ich sage ganz häufig so über meinen Berufsstand, wir sind so Gruppenhandwerker. Ich weiß, das ist ein kurzes, ist ein verkürztes Bild, aber wo kommt deine Leidenschaft für Gruppen her? Also Jugend, Kindheit, was hat dich da so begeistert?
Die Psychologie ist sehr, sehr breit. Ne? Man kann ja sich mit Fragen beschäftigen, die wirklich nur ganz innen drin im Menschen sind, wie Dinge im Hirn funktionieren und so weiter. Und mich hat aber schon immer eher auch dieser soziale Aspekt, also der Sozialpsychologie, interessiert, weil ich einfach, ja, weil das, glaube ich, für mich immer das fast viel Faszinierendere war, nicht nur zu wissen, wird jetzt sozusagen ein Objekt vielleicht erkannt, auch wichtig, ne? Sondern mich hat interessiert, ja, wie entstehen zum Beispiel Emotionen, wie entsteht zum Beispiel eine Beziehung oder Beziehungen untereinander. Und ich habe mich, glaube ich, von diesen grundlegenden Fragen einfach immer mehr auch in die Anwendung hinentwickelt, weil ich gemerkt habe, ja, das ist einfach, das begegnet uns so viel im Alltag. Überall treten wir in Interaktion und auf der Arbeit aber eben besonders. Und da war es mir wichtig, einfach zu verstehen, wie funktioniert das. Hm.
Cool, dankeschön. Wie erforscht man Meetings? Also in meinem Gedanken, also wir haben ja auch mit wahnsinnig vielen Menschen für das Buchprojekt, unser Buchprojekt ETC gesprochen, aber die Messlatte in der Forschung liegt ja nochmal woanders. Also wie nähert man sich dem? Kannst du uns da mal mitnehmen?
Ja. Ja, ist eine total wichtige und interessante Frage, weil es ist echt nicht leicht, Meetings wirklich zu erforschen. Also in der Psychologie oder Arbeitspsychologie haben wir ja so eine Reihe an verschiedenen Methoden. Und es gibt sehr, sehr viel Forschung zu Meetings, wo Leute einfach befragt werden. Ne? Also es erscheint ja relativ einfach. Ne? Ich frage Leute, Mensch, wie viele Meetings hast du denn? Wie sind die? Und dann guckt man sich an, je nachdem, wie ein Meeting beschrieben wird, wie auch vielleicht die Kontextvariablen sind, also wie viele Meetings man insgesamt hat, wie zufrieden sind die Leute. Und das kann man machen und das ist auch wichtig und ich mache das auch, weil auf die Weise kann man ein relativ großes Bild abbilden. Also man kann viele Leute befragen, viele Informationen sammeln. Aber was eigentlich interessant ist und was eigentlich meine Neugier nach Gruppenprozessen und Emergenz am ehesten befriedigt, ist tatsächlich, wirklich ganz tief reinzugucken. Also quasi, wir sagen dann manchmal so Meetings wie unter so einem Mikroskop. Und das funktioniert tatsächlich nur, wenn man Meetings auch wirklich beobachtet. Das heißt, wenn man sozusagen in echte Meetings reingeht und eben schaut, wie läuft denn das ab. Also das heißt, wir machen Studien in Unternehmen vor Ort, wo wir Meetings aufzeichnen. Auch da ist Simone Kaufeld hat das schon in verschiedenen Kontexten gemacht und dort tolle Daten gesammelt. Und jetzt wollten wir nochmal so ein bisschen eine Schippe drauflegen und haben ein sogenanntes Meeting-Labor jetzt aufgebaut. Und das Meeting-Labor erlaubt es uns quasi, die Leute zu uns einzuladen und zu sagen, also wir gucken uns jetzt nicht nur, ne, wir haben nicht nur eine Kamera, die das aufzeichnet, sondern wir schauen uns das Meeting wirklich aus ganz verschiedenen Perspektiven an. Können sogar teilweise Stress aufzeichnen mit so Wearables, ne, wie Apple Watch oder so, kann man ja auch, und haben dadurch die Möglichkeit, nochmal ganz, ganz tief eben reinzugucken und wirklich zu schauen, was sind denn die Verhaltensweisen in einem Meeting, die es wirklich erfolgreich machen, ne? Und was sind vielleicht die, die dem im Weg stehen? Und das nutzen wir natürlich für unsere Forschung, also ja, wir analysieren das, also muss ich wirklich vorstellen, so ein Meeting, das wird dann mehr oder weniger transkribiert, also abgeschrieben und dann durchkodiert. Und dann gucken wir uns genau an und diskutieren, wie sind die Zusammenhänge. Aber wir nutzen das natürlich auch, um direkt Rückmeldung zu geben. Mhm. Also wer zuhört und sagt, hey, das klingt irgendwie interessant, also wir sind immer offen für neue Teams im Meeting-Labor und wenn ihr vorbeischaut, dann genau. Würden wir euch gern dort willkommen heißen und mit euch eure Meetings analysieren.
Stark. Ich schreibe mir auf, ich möchte einen Hello-Ausflug machen. Ja, aber total spannend, ne? Ich hatte in diesem Sommersemester einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Würzburg und wir haben Lego Serious Play Studierende näher gebracht. Und der größte Raum, den wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, war so ein Motion-Tracking-Studio. Und ich wusste das vorher nicht. Und ich war zumindest an dem Präsenztermin 3 Tage so und dachte mir, boah, eigentlich will ich diese Technik nutzen. Ich will wissen, lehnen die Leute sich zurück? Wie bewegen sie sich wirklich? Total spannend. Jetzt aus deiner Sicht, wie steht's denn um die Meetings gerade? Nee, ich weiß, das ist eine zu große Frage, die kann man nicht beantworten. Aber als du tiefer in die Meeting-Welt eingetaucht bist, was hat dich da besonders überrascht? Welche Schlaglichter aus eurer Forschung kannst du mitgeben?
Ja, also ich glaube, dass das Erste, was mich überrascht hat, aber positiv überrascht hat, ist, dass Meetings deutlich besser sind als ihr Ruf. Also wenn man unterwegs ist auf Social Media, wenn man mit anderen Leuten über die Arbeit spricht, dann ist, also ich würde sagen, eins der ersten Themen, was aufkommt, ist, boah, also Meetings ist ja eigentlich das Schlimmste am Arbeitstag.
Absolut, ja.
Nutzen wir auch immer als Einstieg, ne? Wenn wir Vorträge halten, dann fragen wir immer, okay, wie war das letzte Meeting? Und die meisten fanden es ganz fürchterlich.
Und, total spannend. Ja. Wir nehmen ja nachher auch noch eine Folge für den Kill Meetings Podcast auf. Und da hatten wir zuerst die Frage immer gestellt, wenn dein Meeting eine Schulnote wäre. Und natürlich ist das auch ein bisschen dann geschönt, denke ich, von den Leuten. Aber wir dachten, diese Frage macht so richtig auf und wir kriegen die Schauergeschichten. Aber wir haben sehr, sehr viel Positives gehört davon. So 2 minus etc. Ja. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
Ja, das ist super. Und genau das hat mich, glaube ich, auch überrascht, dass sozusagen, obwohl diese öffentliche Meinung so negativ ist. Und obwohl auch bisher zumindest, wenn wir in die Zahlen geguckt haben, in vorheriger Forschung, auch da eher eine große Unzufriedenheit war mit den Meetings, sind in unseren Erhebungen, also wir haben jetzt einmal relativ repräsentativ hier in Deutschland und in den USA gefragt, und die Leute sind mehr oder weniger zufrieden mit Meetings und sie wollen sie auch nicht unbedingt missen. Also Meetings sind wirklich auch wichtige Ressourcen, weil ich eben neue Ideen bekomme, weil ich mich austauschen kann. Also soziale Bindungen zu meinem Team natürlich auch in Meetings entstehen und aufrechterhalten werden. Und deshalb würde ich sagen, ist das so ein bisschen eine Sache, die mich positiv überrascht hat sozusagen in der Welt der Meetings. Genau.
Okay, und also das freut mich so. Also meine Erfahrung ist auch, wenn wir mit unserem sehr, sehr provokanten Titel Kill Meetings durch die Welt ziehen, ne? Erster Punkt ist immer ja, total. Und zweiter Punkt, aber, ne? Und auch wir sind ja gar nicht da, so, dass wir sagen, das muss alles aus dem Kalender raus. Und trotzdem erlebe ich es schon so, dass es vielleicht weniger die Meetings an sich sind, sicherlich auch, sondern eher so die Masse an Meetings. Und ich bilde mir ein, ganz, also, ne? wissenschaftlich auf wackeligen Füßen, aber die Anzahl an Meetings hat doch relativ stark zugenommen, oder? Lässt sich das so deutlich belegen?
Ja, also genau, gar nicht so wissenschaftlich, gar nicht so wackelig deine wissenschaftlichen Füße. Genau, also es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, also man spricht von so einer Meetingization der Gesellschaft. Also gerade im Vergleich zu vor 20 Jahren oder so gibt es eine deutliche Erhöhung der Meetingzahl, also das heißt, oder der Meetinglast, sagen wir in der Forschung. Das zahlt sich einmal auf, wie viele Meetings, also die Anzahl habe ich pro Woche. Und das andere, wie viel Zeit verbringe ich in Meetings. Und da haben wir jetzt vor allem auch gesehen, während der Covid-19-Pandemie, die natürlich eine große Zäsur für Zusammenarbeit und damit auch für Meetings war, dass vor allem da die Meetinglast auch nochmal deutlich nach oben gegangen ist. Also die Meetinglänge an sich, also ich habe sozusagen jedes Meeting war insgesamt etwas kürzer, aber ich habe sozusagen deutlich mehr Meetings gehabt. Kann man auch erklären, ne? Wenn alle zu Hause alleine sind, der Wunsch besteht, sozial trotzdem in Interaktion zu treten, und ich muss natürlich auch Dinge absprechen, die ich vielleicht vorher einfach mal kurz an der Kaffeemaschine klären konnte oder mal kurz in das nächste Büro gehen konnte. Das ist dann sozusagen ein Meeting geworden. Wir haben jetzt diese in der repräsentativen Umfrage, die ist nach dem Ende der Pandemie, da sind die Daten erhoben worden, finden wir jetzt wiederum, dass, wenn ich mir die Gesamtbevölkerung angucke, ne, also nicht nur große Unternehmen, also die Gesamtbevölkerung, dann sehe ich, also wir verbringen ungefähr zeitlich so einen Arbeitstag in Meetings, also 7,5 Stunden. Das ist etwas niedriger als die Zahlen, die davor immer sozusagen genannt wurden. Ich finde, es ist aber trotzdem immer noch ziemlich viel. Wenn ich überlege, ein Fünftel meiner Arbeitszeit, wenn ich in Vollzeit arbeite, sind nur Meetings. Ja, das ist echt ein Brocken, und dann müssen die auch wirklich gut sein, damit sich das lohnt.
Total stark. Ja, ich kann das bei mir sagen, meine Meetinglast ist zum Glück geringer, aber wenn ich sitze mit ziemlicher Sicherheit 7,5 Stunden oder 8 Stunden die Woche in der Bahn, das ist bei meinem Job, dann bin ich im besten Fall 2 oder 3 Tage beim Kunden, und wenn ich dann noch 8 Stunden im Meeting sitzen würde, dann könnte ich nur Schwellenpädagogik machen in meinen Workshops und Trainings, das ist sehr schade. Ja, okay, ja. Super spannend. Jetzt, ich habe es mir eben aufgeschrieben, weil ich das so spannend finde. Du hast, also völlig unabgesprochen, du hast eben von meetingfreien Tagen gesprochen. Und auch in unserem Begleitpodcast, in Gesprächen zu unserem Buch, finden viele Leute diesen Gedanken super spannend. So, also einfach meetingfreie Tage. An ein, zwei Stellen gab es natürlich irgendwie so organisatorische Bedenken. Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, in dein ungeschriebenes Paper zu gucken, was kannst du zu meetingfreien Tagen sagen? Ist das der heilige Gral oder?
Genau, also erstmal muss ich natürlich sagen, ich schreibe das jetzt. Das heißt also, vorläufige Ergebnisse ist noch nicht peer-reviewed, ne? Also es ist noch nicht begutachtet worden, das muss man ja immer dazu sagen. Aber ich möchte es euch natürlich nicht vorenthalten. Meetingfreie Tage, vielleicht hole ich minimal ein bisschen aus. Also eine Idee bei meetingfreien Tagen ist, dass man die Meetinglast insgesamt reduziert. Auch das, da gibt es Forschung dazu, dass das teilweise auch klappt. Also dass man sagt, okay, wenn ich halt sage, zum Beispiel am Freitag oder am Donnerstag oder wann auch immer, dürfen eben keine Meetings mehr sein, dann überlegt man sich vielleicht schon eher, brauche ich ein Meeting wirklich, weil sozusagen das zusammenschiebt. Die zweite Motivation ist aber vor allem, dass Meetings auch Unterbrechungen sein können. Also ich habe vorhin gesagt, ich freue mich auf diese Woche, weil ich mir viel Zeit blocken konnte, um wirklich in so einen tiefen Fokus reinzukommen. Und das kann, wenn ich sozusagen einen normalen Arbeitstag habe, wo ich um 10 ein Meeting habe und dann wieder um 11.30 Uhr, dann habe ich wenig Zeit, zwischen meinen Meetings auch tatsächlich mal tief einzutauchen. Und das wollen meetingfreie Tage eben lösen. Und man will eben die Möglichkeit schaffen, sozusagen einfach mehr Zeit für tatsächliches Abarbeiten kommen. Und in unserer Studie ist es nun so, dass diese Gründe für meetingfreie Tage auch tatsächlich genannt werden. Also was wir gefragt haben, ist erstmal überhaupt, habt ihr denn meetingfreie Tage? Da war schon mal die erste Überraschung, weil tatsächlich haben fast die Hälfte gesagt, ja, habe ich sogar schon.
Ach krass, ja, also hätte ich nicht gedacht. Ein Fünftel hätte ich gewettet. Aber ja.
Richtig, habe ich auch, hat mich auch total überrascht. Ist, glaube ich, eine Mischung aus, dass es wirklich eine Regel ist in der Organisation und dass es vielleicht bei manchen einfach die Meetinglast so gering ist oder dass die sich das sowieso schon so legen und deshalb halt das so ein bisschen wie, selbst passiert. Aber genau, eine Hälfte sagt, ja, habe ich schon. Und dann haben wir gefragt, ja, wenn du so einen hast, möchtest du den denn behalten? Und da große Zustimmung. 98% fast sagen, ja, den möchte ich auf jeden Fall behalten. Andersrum aber noch interessanter, die eine Hälfte, die gesagt hat, ja, sie haben noch keinen meetingfreien Tag, da waren es deutlich weniger als erwartet. Also auch ungefähr so ein bisschen mehr als die Hälfte, die gesagt haben, ja, könnten sie sich durchaus vorstellen. Aber eben weitaus nicht alle. Mhm. Und jetzt hat uns natürlich interessiert, woran liegt das eigentlich? Und da kommen wir wieder zu diesem, okay, Meetings haben zwei Seiten. Die sagen, ich finde das toll, ich will so einen Tag haben, sagen, Meetings sind eine Unterbrechung, es sind zu viele Meetings, Meetings holen mich raus. Die Leute sagen, ich möchte keinen meetingfreien Tag, die sagen, ja, aber Meetings sind für mich eine Ressource und ich will eigentlich Meetings haben, weil ich dadurch mein Team sehen kann, wenn ich vielleicht remote arbeite. Oder ich möchte Meetings haben, weil ich das brauche, um meine Arbeit zu machen. Und das war für mich eine schöne Erkenntnis zu sehen, so okay, es ist nicht schwarz oder weiß, sondern, und das ist letzten Endes unsere Empfehlung oder wird unsere Empfehlung sein, meetingfreie Tage sind kein Gießkannenprinzip,
ja,
sondern man muss gucken, was sind eigentlich die Bedürfnisse von einem Team oder ne, und was braucht man? Und wenn die wirklich Zeit brauchen, ne, um Sachen abzuarbeiten, kann man durchaus einen meetingfreien Tag, einen meetingfreien Vormittag machen. Vielleicht braucht es das aber auch gar nicht.
Ja, mega spannend. Und ich glaube, bei wie so vielen Sachen in der Welt, ne, das ist vielleicht eine einfache Lösung, zu sagen, dann meetingfreie Tage. Und andererseits, was bringt mir ein meetingfreier Tag, wenn ich gerade hier sitze und nicht weiterkomme, ne? Ja.
Genau, ja.
Mega gut. Jetzt habt ihr einen Begriff, ich weiß gar nicht, ob der von euch kommt oder zumindest verbinde ich den sehr mit euch. Und das ist Meeting Crafting. So, lass uns da, ich glaube, es wird sehr wahrscheinlich auch der Titel für die Folge Meeting Crafting. Mhm. Marie, was ist das? Oder vielleicht auch, also zoom da gerne raus, da stecken ja Grundannahmen hinter, ja.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also Meeting Crafting ist tatsächlich ein Begriff, den wir so geprägt haben. Der ist entstanden zusammen im Team mit Simone Kaufeld und mit einem ganz lieben Kollegen von mir, Darian Tadler. Und wir haben so ein bisschen, hatten schon immer so einen Ansatz, ja, also man kann eigentlich viel bewegen, wenn man über Meetings reflektiert. Mhm. Ja, also über Meetings reflektiert, das heißt also, was ist Reflexion? Ich gucke mir an, wie läuft es, passt das noch zu dem Ziel, was ich habe, und dann nehme ich Anpassungen vor. Das war so ein bisschen der Startpunkt. Und dann kam uns der Gedanke, naja, das machen aber viele Leute überhaupt nicht, weil sie gar nicht so den Anspruch haben, Meetings selbst zu gestalten. Ne, sondern ich sage immer, das ist dieser Satz, also Meetings sind für viele Leute Dinge, die ihnen einfach passieren. Ne? Da ist ein Meeting im Kalender, da gehe ich rein, das ist gut oder schlecht und dann gehe ich raus und ich habe aber kaum Einfluss darauf. Ja. Und das wollten wir ändern und haben uns da so ein bisschen angelehnt an das Prinzip Jobcrafting, das Prinzip ist quasi, dass ich eben nicht nur bestimmte Rahmenbedingungen in meiner Arbeit einfach als gegeben hinnehme, sondern eben in den Möglichkeiten, die ich habe, versuche, meine eigenen Stärken zu betonen oder eben Dinge zu organisieren, dass sie mich eben mehr motivieren und mehr dazu passen. Und das haben wir gesagt, hey, das ist genau das, was wir uns eigentlich auch für Meetings vorstellen. Und deshalb kamen wir dann auf den Begriff Meeting Crafting, also die Idee, dass man Meetings gestalten kann, gestalten sollte und eben nicht nur die Person, die das Meeting leitet, also nicht nur die Moderation oder die Person, die Führungskraft oder die das Meeting eingestellt hat, ist verantwortlich für das Meeting, sondern alle Personen in diesem Meeting sind verantwortlich für den Meeting-Erfolg und können mitgestalten. Das ist so das Grundprinzip.
Ich erinnere mich da gerade an ein Gespräch, das ich in der einige Podcast-Folgen zuvor zum Thema Moderation geführt habe. Es ist aber, also dieses, wir arbeiten gemeinsam dran, das wird vorher geteilt. Also es ist nicht Meeting Design through the Backdoor, Meeting kapern oder vielleicht auch doch. Also was, wie offen wird das ausgehandelt, dieses Meeting Crafting?
Also ich glaube, unsere Empfehlung wäre, das tatsächlich sehr offen zu machen, weil wir sagen würden, okay, dadurch kommt man halt in ein Gespräch darüber und lernt auch ganz, ganz viele Dinge über sich selbst, über das Meeting. Also zum Beispiel, wir sind in einer großen Organisation unterwegs gewesen, auch mit diesem Konzept, und haben dann eben so Meeting-Crafting-Workshops quasi gemacht. Und waren eigentlich total überrascht, was dann in diesem Workshop so rauskam, ne? Dass die Leute dann gesagt haben, so, Moment mal, also ich dachte, wir treffen uns hier, um dieses Thema zu besprechen. Und eine andere Gruppe hat gesagt, nee, das so habe ich das nicht verstanden. Ich dachte, ich bin nur hier, um ein anderes Thema zu besprechen oder eben, um einfach nur zu sagen, was ich die Woche getan habe. Und das fand ich sehr eindrücklich, weil das wäre nicht rausgekommen, hätte man dann nicht offen auch mal drüber geredet. Und deshalb verstehen wir Meeting Crafting schon auch eher als Prozess, dass man sich so ein bisschen gegenseitig auch die Tür öffnet, die Erlaubnis gibt zu sagen, wir wollen über unsere Meetings sprechen, wir wollen, dass unsere Meetings veränderbar sind. Gleichzeitig, jetzt komme ich auf das zurück, was du sagtest, gibt es natürlich Situationen, das haben auch mir viele Leute schon rückgemeldet, wo das nicht so geht, wo vielleicht eine Führungskraft dafür nicht so offen ist oder wo die Kultur vielleicht nicht so offen dafür ist. Dann würden wir nicht sagen, gut, dann musst du es lassen mit dem Meeting Crafting, sondern dann geht es vielleicht eher so in die Richtung, eben so kleine Kniffe quasi anzuwenden, um vielleicht doch noch was zu bewegen.
Hm. Super schön. Und wenn man jetzt sagt, ne, Meetings, das ist nichts, was mir einfach passiert. Übrigens, ich finde diesen Satz toll. Das kann man hier, um einen Blick hinter die Kulissen zu geben, sagen. Wir hatten uns vor anderthalb Wochen für ein kurzes Vorgespräch getroffen und das war deine Eingangsthese. Und da war mir klar, wir nehmen diesen Podcast auf. Im Buch geben wir dem Ganzen, wenn das zu lange passiert, den Begriff Meeting-Resilienz. Wir sagen, die beeindruckende Fähigkeit von Menschen, schlechte Meetings zu ertragen, wo wir uns immer fragen, warum eigentlich. So, und wir bleiben aber positiv. Also Organisation ist offen dafür oder die Organisation ist offen dafür und sagt, lass mal unsere Meetings craften. Wie gehen wir das an? Karten auf den Tisch, Marie. Also wie kann das funktionieren? Was sind so eure fundierten Empfehlungen?
Ja, ganz verschiedene Level. Also ich glaube, was wir natürlich am tollsten finden, ist, wenn sozusagen Unternehmen uns einladen, ins Meeting-Labor kommen und mit uns zusammen Meeting-Crafting machen, weil das, glaube ich, durchaus sehr helfen kann, zu sagen, ich habe da jemanden, der gibt mir extern Feedback. Ne? Also das heißt, guckt sich an, wie läuft das Meeting überhaupt, ne? Was sind vielleicht so die Stärken, die Schwächen, was sind wichtige Situationen in dem Meeting, um das dann gar nicht direkt in eine Empfehlung umzuwandeln. Also wir gehen auch nicht so vor, dass wir sagen, hallo, wir sind von der TU Braunschweig, wir wissen, wie Meetings laufen und jetzt, das ist euer Problem, das ist die Lösung, sondern wir machen eigentlich das Feld auf, um über Dinge zu sprechen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir waren in ganz vielen Meetings, wo ein ganz, ganz hoher Anteil an Informationsaustausch ist. Mhm. Also ja, wir gucken uns wirklich dann an, wenn ich in einem Meeting sitze, kann ich quasi so mitkodieren, kann sozusagen gucken, welche Verhaltensweisen werden gezeigt. Und dann war ich in Meetings, die Hälfte der Aussagen waren Informationsaustausch. Und dann habe ich gesagt, ja, also das ist eigentlich immer ungünstig, weil dieser Informationsaustausch ist meistens ein Hinweis darauf, dass dieses Meeting auch hätte eine E-Mail.
Asynchron, ja. Ist bei uns ne? der Ersetzen-Part in unserem Key-Meetings-Konzept, ja.
Exakt, ja. Ne? Und das war so ein bisschen, darauf wollte ich eigentlich dann hinaus in der Rückmeldung. Und dann war das aber ein Meeting von vielen Führungskräften und die haben gesagt, nee, stopp. Dieses Meeting ist extrem wichtig für mich und wenn ich diese ganzen Informationen, die ich hier bekomme, wenn ich die in der Mail lesen müsste, dann würde ich nicht hinterherkommen. Mhm. Deshalb ist das für uns und für dieses Meeting-Ziel besonders, ist das in Ordnung, dass wir hier auf Informationsaustausch bekommen, weil ich auch nochmal eine Rückfrage zum Beispiel stellen kann. Und das sind so. Und was ich damit sagen will mit diesem Beispiel ist, Das war total wichtig, dass einerseits dieses Feedback zu geben, das Feedback aufzumachen, aber andererseits war es auch wichtig, nochmal über das Ziel des Meetings zu sprechen und die beiden Dinge abzugleichen. Und dann eben eigentlich am Ende mit der Schlussfolgerung rauszugehen, okay, wir haben das irgendwie auf dem Schirm, wir gucken, dass es sozusagen, dass wir den Informationsaustausch nicht zu lang werden lassen, dass wir vielleicht gucken, dass wir das Meeting vielleicht etwas kürzen, aber wir würden es jetzt nicht streichen wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein, das zeigt ganz gut, wie man bei Meeting Crafting vorgehen kann. Natürlich ist jetzt, bin ich nicht immer dabei oder auch nicht Kollegen von mir oder auch nicht ihr. Das heißt, man kann Meetings auch lernen. Das ist so der nächste Aspekt. Also man kann sich informieren, was ist denn eigentlich ein gutes Meeting? Wie kann ich vielleicht Meetings beobachten? Wir haben in einem unserer Projekte, Concert heißt es, am Forschungscampus Open Hybrid Lab Factory, wo auch das Meeting-Labor ist. Da machen wir Führungskräfteentwicklung und haben unter anderem ein Thema auch, wie werde ich eigentlich Beobachtungsexperte für Meetings? Oder Expertin und bringen sozusagen da Führungskräften bei, ein Meeting sozusagen auch mal so aus so einer Perspektive zu analysieren, was sind so die Verhaltensweisen und wie kann ich selber auch so ein Feedback reinsteuern. Ja, und das ist sozusagen meine Empfehlung für Meeting Crafting ist, sich das Meeting anzugucken. Man kann auch einfach damit anfangen, am Ende zu fragen, Mensch, wie war's denn? Wie findet ihr das? Ist das Meeting sinnvoll? Freut ihr euch auf das Meeting in dieser Woche? Oder ist es der schlimmste Termin im Kalender? Und davon ausgehend kann man auch schon starten. Also es gibt ganz verschiedene Level. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich anfangen.
Ja, stark. Würde ich unterschreiben. Anfangen auf jeden Fall. Was sind so, also ne, und ich weiß, man muss immer auf Kontext schauen. Und ich finde, ne, klar, ich laufe ja auch mit wehenden Fahnen durch die Welt und sag, für betreutes Vorlesen von Informationen ist in Organisationen kein Platz. Jetzt hast du gerade ein gutes Beispiel gegeben, für wann das auch anders sein kann. Aber wenn man anfangen will, vielleicht auch auf so einer methodischen Ebene, ne? Was sind so die kleinen Kniffe und Standards, wo du sagen würdest, damit macht man es nicht verkehrt. Und ich hab parallel unser Kapitel auf und wir können ja mal, also wir haben so ein paar einfache Hebel mal definiert. Wir können ja mal gucken, wo wir deckungsgleich sind. Genau, total spannend. Aber fang du gerne an. Also was würdest du sagen, sind so einfache Hebel im Meeting Crafting, die lohnenswert sind auszuprobieren?
Ja. Genau, also das kann ich so ein bisschen aus unserer Forschung oder vor allem aus der Forschung von Simone Kaufeld auch sprechen. Also Simone Kaufeld oder ne, mittlerweile ich jetzt auch, also folgend, teile Meetings so in oder Meetingverhalten so in vier Kompetenzbereiche ein. Also das ist so aufgabenbezogenes Verhalten, also professionelles Verhalten, wie ich weiß, wie Sachen funktionieren. Ich kann Probleme erkennen, Probleme erklären, vor allem aber Lösungen finden. Dann gibt es noch methodisches Verhalten, ne? Agenda, Protokoll etc., soziales Verhalten und aber eben auch so proaktives Verhalten. Also das heißt, wie gehe ich selber rein in die Gestaltung, aber auch in die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Meeting. Und was funktioniert immer? Also haben wir natürlich für jeden Bereich so verschiedene Sachen. Also das Erste ist, und das ist eins, was auch mein Lieblingstrick ist, Maßnahmenplanung. Das ist in diesem Gestaltungsbereich proaktives Verhalten. Also am Ende fände ich es toll, ne? Oder ist es immer gut, einem Meeting zu sagen, wer macht jetzt eigentlich was, bis wann?
Ja. Und sprich weiter.
Genau. Wer macht was bis wann? Weil dann ist es sozusagen, da muss man gar nicht nochmal zusätzlich eine große Zusammenfassung machen, sondern es ist relativ klar, das sind die Dinge, die besprochen wurden. Das geht jetzt an und alle wissen, was sie jetzt zu tun haben. Und das Meeting hat sofort irgendwie auch was gebracht, ne? Also man kommt irgendwie weiter.
Ich habe es parallel in unser PDF eingegeben, kommt 12-mal. Sehr gut, ich bin beruhigt.
Wunderbar, perfekt. Sehr schön. Genau, also deshalb dieser Bereich, der ist extrem wichtig aus unserer Sicht.
Darf ich dazu kurz was sagen? Ich finde das auch nochmal sehr, sehr stark, weil wir sprechen ganz häufig darüber, und das haben wir aus dem Trainingsdesign entnommen, dieses Think from the End. Also was soll am Ende da sein, ne? Und damit kann man sich ja einfach schon einen super, super guten Merker setzen. Ne? Wenn ich das nicht beantworten kann, dann braucht es vielleicht noch andere Art der Vorbereitung. Stark.
Oder weglassen. Ne?
Oder weglassen, ja.
Mal, ne? Also, ja. Genau. Ja.
Okay, Maßnahmenplanung. Was wären noch so Sachen, wo du sagst, ey, da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschauen?
Was wären noch so Sachen? Das Zweite, was ich immer sehr gerne erzähle, da gehe ich jetzt mehr so in diesen aufgabenbezogenen professionellen Kompetenzbereich. Und zwar Fokus auf Lösungssuche. Wir haben in Deutschland, oder da gibt es sogar Daten dazu, in Deutschland einen recht großen Problemfokus. Das heißt also, es wird sehr, sehr häufig in Meetings lange darüber diskutiert, was ein Problem ist und was die verschiedensten Details von Problemen sind und was damit ein zusammenhängendes Problem sein könnte. Aber eigentlich sind die Meetings besonders effektiv, wo ich auf Lösungssuche gehe. Das heißt also, ich muss das umdrehen können und sozusagen von der Problembetrachtung, die ist auch wichtig, ich muss wissen, was mein Problem ist, das muss aber schnell und effektiv sein, und dann muss ich in die Lösungssuche gehen. Und das muss ich eigentlich als Moderation oder eben vielleicht auch als teilnehmende Person, wenn mir das auffällt, muss ich diesen Switch irgendwie sozusagen reingeben und sagen, Leute, jetzt müssen wir über Lösungen sprechen. Und damit verbunden, also wir finden, ne, je mehr Lösungen in einem Meeting besprochen werden, desto effektiver ist es hinten raus. Ne, hat sogar Auswirkungen auf die Gesamtleistung der Organisation, können wir sozusagen in Daten sehen. Und
Stopp, da will ich yeah. nochmal rein. Also umso mehr Lösungsideen entstehen, also jetzt unabhängig davon, also man könnte ja sagen, es ist egal, ich brauche nur die eine Lösung, aber die Anzahl an Lösungsideen hat auch schon einen positiven Impact. Weil ich frage deswegen ganz bewusst, weil manchmal habe ich das in so Kreativprozessen, klingt zu groß, ne? Aber in diesen, wie lösen wir es, dass Leute sagen, ja, aber wir müssen doch jetzt gar nicht 10 Ideen entwickeln, uns reicht der eine. Deswegen frage ich so interessiert nach. Ja,
ja genau, also die Anzahl, das können wir schon sehen, ne? Mehr Lösungen haben schon auch einen positiven Effekt, ne? Gibt es sicherlich irgendwann, flacht das auch ab, ne? Also wenn ich nur jede Lösung nach der anderen, dann werfe ich aber jetzt das Stichwort Vernetzung nochmal rein. Das heißt also, einfach eine Reihe an Lösungen, 10 Lösungen, die nichts miteinander zu tun haben, das ist weniger effektiv, als wenn ich sozusagen Lösungen vernetze. Und das bedeutet, das heißt, ich kann Lösungen zusammenbringen, die entwickelt wurden. Ich kann aber auch, und das möchte ich auch sagen, Probleme mit Lösungen vernetzen. Was heißt das? Das heißt, dass ich sozusagen, es gibt eine Lösung, die ist im Raum. Und jetzt sage ich als sozusagen Teilnehmerin, Mensch, tolle Lösung. Ich sehe da aber sozusagen ein Problem in der Lösung, nicht um die Lösung schlecht zu machen, sondern um sie besser zu machen. Also das ist ein ganz wichtiger, da sind wir natürlich auch bei Konzepten wie psychologischer Sicherheit, Fehlerkultur etc. Aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Vernetzung von Lösungen, weil dadurch wird es wirklich erst dann, ne, dann, damit wird die Lösung dann besser und das Meeting dann natürlich auch besser.
Okay, stark. Ja, auch ich find Folgeprobleme mitdenken. Also ne, mein Blick ist ja systemtheoretisch geprägt, ne? Aber nicht, also sich nicht der Versuchung der perfekten Lösung hinzugeben, sondern immer bewusst sein, jede Lösung wird auch ein gewisses Potenzial an Folgeproblemen haben. Und manchmal lassen die sich ja schon alle antizipieren. Cool.
Ja, genau. Also das, was du meintest, ne, klar, eigentlich braucht man vielleicht nur eine Lösung, aber man sollte halt zumindest gucken, ist das wirklich, ne, kann man die noch besser machen, kann man die noch weiterentwickeln? Und genau, sozusagen, man sollte nicht nach der ersten einfach nicht unbedingt aufhören.
Ja. Was empfiehlst du noch? Ich find's großartig. Das ist der weitere Fahrplan. Ich werde jetzt einfach nur alle 3 Minuten und was noch sagen. Nein, aber du hast bestimmt noch jede Menge.
Ja, na, ich habe ja 4 Bereiche genannt und, und die würde ich jetzt sozusagen, lass uns die doch noch durchgehen. Also methodischer Bereich, klar. Ein Meeting sollte eine Agenda haben, es sollte mindestens ein Ziel haben und das Ziel sollte allen bekannt sein. Na, also das ist sozusagen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil mir selbst als Person, die das einstellt, ich weiß vielleicht, warum ich dieses Meeting einstelle, aber nicht alle anderen.
Ja, da rennst du bei mir so offene Türen ein, weil in unseren Vorträgen, aber auch im Buch, sagen wir, kein Meeting ohne Agenda und sagen aber immer so, weil dann sagen Leute, ja, Agenda haben wir. Naja, Moment mal, die Agenda gehört allen und nicht nur in den Kopf der moderierenden Person. Und das ist so ein einfacher, also das wird so oft falsch gemacht, das ist schon beeindruckend. Sprich gerne weiter dazu, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sozusagen, das ist ein easy fix. den man machen kann. Also es sind eigentlich in diesem methodischen Bereich tatsächlich relativ einfache Stellschrauben, die wir wählen können. Eine andere, die ich nennen würde, ist Visualisierung. Also wir sehen, dass sozusagen Visualisierung im Meeting extrem wichtig für den Meeting-Erfolg ist. Das heißt, ich muss nicht unbedingt jemanden haben, der toll vorne eine Flipchart malt, aber ich muss irgendwen haben, der vielleicht was mitschreibt. Wir empfehlen immer, Protokolle direkt währenddessen zu schreiben und quasi mit auf den Bildschirm zu bringen oder auf den Beamer oder sie halt zu teilen. Warum? Ich kann direkt überprüfen, ob das, was jetzt die protokollierende Person hinschreibt, tatsächlich auch das ist, was alle anderen gedacht haben und verstanden haben. Man kann direkt nochmal Missverständnisse klären und spart sich am Ende das Überprüfen vom Protokoll.
Ja,
also klar. Das ist auf jeden Fall was, was wir auf jeden Fall machen. Oder halt natürlich bei kreativeren Prozessen Flipchart malen, aufmalen, Visualisierung, ganz, ganz wichtig.
Ja, absolut. Und ich finde das immer wieder so spannend, wie schnell sich das gesprochene Wort verflüchtigt. Und allein mal dieses, ich mache das in der Auftragsklärung allein schon super oft, ne? Also dieses Festschreiben, was wurde gerade gesagt, das hilft so sehr. Und ja, also ich schmunzel bei uns, Hebel Nummer 7, ne, schaffe Klarheit durch einfache Visualisierung. Und dann aber nochmal den Zahn zu ziehen, du musst nicht super gut malen können. Also auch Ergebnis, ab jetzt gilt, Komma das, ist eine Visualisierung. Ja.
Exakt, genau, das reicht schon manchmal aus. Was ich bei an dem Punkt noch manchmal dazu sagen möchte, also natürlich ist Moderation auch ganz wichtig in dem Meeting, ne? Also das sozusagen, das ist auch wichtig, das ist auch nicht immer ganz einfach, also das muss man auch ein bisschen üben. Aus der Forschung wissen wir aber, auch da gibt es es gibt auch ein zu viel an Moderation.
Oh, gerade wenn spannend, hau da drauf.
Wenn ich kreative Prozesse habe, wir haben vorhin über Lösungen gesprochen und ne, also man sagt ja immer, ne, wir brauchen Timeboxing in Meetings, wir brauchen Struktur in Meetings, wir müssen uns daran halten. Und natürlich grundsätzlich unterstützen wir das, aber wenn ich jetzt merke, ne, also ein Meeting ist ja immer auch noch ein Prozess zwischen Personen. Und wenn ich zu stark sozusagen moderiere, zu stark quasi versuche an so eine Struktur zu halten, dann kann ich auch manchmal Meetings oder kreative Prozesse in einem Meeting auch einschränken. Das heißt, das erfordert so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wann sozusagen lasse ich es vielleicht doch nochmal laufen, ne, und verschiebe dann lieber andere Punkte aufs nächste Mal, ne, weil jetzt die Priorität ist, das jetzt zu Ende zu diskutieren. Und wann sage ich, nee, wir verlieren uns jetzt wirklich gerade in Details, das ist nicht mehr wichtig, da mache ich den Cut. Also das ist sozusagen, ist so eine Abwägungssache.
Total. Und ich tapp selber regelmäßig in diese Falle. Erst letzte Woche ein Feedback dazu gekriegt. Ich versuche möglichst viel so die Gruppen zu beteiligen. Ne? Also so eben Daumen hoch, Daumen runter. Also bringt euch die Diskussion jetzt gerade noch was?
Ja.
Total, ich finde, das gehört zur Wahrheit dazu. Ne? Ich habe hier mir gerade aufgeschrieben, es gibt auch ein zu viel an Moderation.
Sowas finde ich total gut. Ne? Also zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich auch nochmal zu überlegen, erlebe ich häufig in Meetings, ne, so in der Forschung, dass dann so zwei Leute so total abtauchen und dann so ein Hin und Her entsteht und dann merkt man, nee, also das ist zwar eine gute Diskussion gerade, aber eigentlich, ne, da muss man einen Cut setzen und sagen, okay, ihr müsst das auch nochmal separat sozusagen diskutieren. Aber man kann natürlich auch fragen, ist das vielleicht für andere gerade spannend, weil man gerade was lernt, ne, weil zwei Experten sich unterhalten. Ja. Also deshalb, ne, Daumen hoch, Daumen runter, finde ich eine super Idee.
Super, ey, ich lasse mich gerade, weil es so ein Leidenschaftsthema von mir ist, sehr da reinziehen. Aber guck mal, wir haben die methodische Ebene und wir hatten weitere Ebene. Du musst mir gerade helfen, den roten Faden wiederzufinden. Ja, was hatten wir da noch?
Ja. Genau, die letzte war die sozio-emotionale Ebene. Das heißt also natürlich, ne, ich habe es gerade schon gesagt, ein Meeting ist ein Prozess zwischen Menschen, zwischen Personen und natürlich spielt auch das eine Rolle. Interessanterweise finden wir in der Forschung, dass die größten Auswirkungen tatsächlich sind, dass in Meetings natürlich keine dysfunktionalen, also destruktiven Verhaltensweisen gezeigt werden. Das heißt also, ich sollte versuchen, das klingt so trivial, ich sag's trotzdem, niemanden zu tadeln vor der Gruppe oder abzuwerten. Ich sollte natürlich nicht schlecht über andere sozusagen sprechen. Das macht sozusagen eine schlechte Stimmung und das kann das Meeting nachhaltig negativ beeinflussen, ne, weil vielleicht die Beteiligung sinkt und so weiter. Und wir haben uns dann gefragt, darauf würde ich kurz eingehen, ja, weil ich finde das total spannend, woran liegt das eigentlich? Ne? Weil wir in der Forschung eben jetzt finden, dass zum Beispiel sowas wie aktives Zuhören, Zustimmung oder gegenseitige Unterstützung sozusagen, wo wir Stein und Bein davon überzeugt gewesen wären, dass das auch einen total starken Effekt aufs Meeting hat. Und da haben wir uns gefragt, woran liegt das? Und ganz interessant ist, dass wir auch hier wieder so eine Frage haben, ja, was wird denn eigentlich unterstützt? Und zwar, auch das von Simone Kaufeld ganz spannend untersucht, gibt es in Meetings manchmal sogenannte Jammerzirkel. Was ist ein Jammerzirkel?
Ich liebe den Begriff jetzt schon.
Ja, also ich mag ihn auch total. Ich finde es auch ein total tolles Bild. Na, irgendwer fängt an und sagt, boah, nee, brauchen wir gar nicht versuchen. Das hat das letzte Mal schon nicht geklappt. Und dann kommt eine Unterstützung. Ja, du hast vollkommen recht. Und diese Unterstützung motiviert dann natürlich andere Teilnehmende auch zu jammern. Das heißt, na ja, und das war ja mit dem Chef das letzte Mal eh so schlimm. Dann kommt wieder eine Unterstützung. Und so quasi ist das wie so ein Teufelskreis, der eben sozusagen immer weiter in die Unproduktivität führt. Und deshalb, und weil diese Zustimmung sowas eben befeuern kann oder die gegenseitige Unterstützung, hat das eben nicht nur positive Auswirkungen. Jetzt kommt aber die gute Nachricht, ich kann das natürlich auch umdrehen. Das heißt also, ich kann aus einem Jammerzirkel, kann ich auch einen Lösungszirkel machen. Ja, das heißt also, wir haben vorhin über Lösungen gesprochen, ne? Wenn Leute Lösungen nennen oder Lösungen verknüpfen, kann ich das unterstützen. Kann zum Beispiel auch sagen, Mensch, finde ich eine tolle Idee. Und das motiviert natürlich andere, ne? Oder öffnet so den Raum, auch für andere nochmal Ideen oder Lösungen reinzubringen.
Du meinst jetzt von Seiten der Moderation? Ja. Oder eigentlich auch von Seiten der Teilnehmer, ne?
Von allen.
Ja, stimmt.
Von allen. Und was ich da, das finde ich im Bezug auf virtuelle Meetings auch ganz interessant, weil da ist die Schwelle sehr, sehr hoch, mich so reinzuschalten. Ne? Man kennt das, man sitzt so vor den Kacheln, man ist irgendwie stumm geschaltet. Und das heißt also, in einem Präsenzmeeting kann ich relativ schnell mal sagen, hey, finde ich super. Ja. Aber in einem virtuellen Meeting fällt das häufig weg. Und da, ne, wir waren ja bei Meeting Hacks auch so ein bisschen, da würde ich sagen, diese gegenseitige Unterstützung in Bezug auf Lösungen, ne, auf Ideen, auf sozusagen Proaktivität, die kann man in einem virtuellen Meeting zum Beispiel auch mal zeigen, wenn man wirklich einfach den Daumen in die Kamera hält oder die, ne, bei Zoom gibt es das, würde sagen fast allen Plattformen, ne, die Möglichkeit auch so ein Emoji zu senden oder in den Chat und darüber sozusagen solche Lösungszirkel herzustellen. Okay. Ne, und darum, dann ist dann wieder so eine sozio-emotionale Ebene ganz wichtig.
Mega. Marie, vielen, vielen Dank. Ich merke schon, wir könnten uns bestimmt noch 3 Stunden weiter unterhalten. Ich hätte große Freude daran. Aber es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein.
Nein, ich komme gerne wieder.
Sehr schön. Spaß. Ey, wenn du sagen würdest, ein Buch und bitte nicht unser, das kannst du ja auch noch gar nicht gelesen haben, aber so, wenn du sagst, all die Themen, über die du gesprochen hast, ne, ein Buch oder ein Podcast-Tipp oder wo können unsere Hörer und Hörerinnen da tiefer einsteigen?
Also es gibt ein ganz, ganz tolles Buch von Simone Kaufeld und Nils Sauer zum Thema Meetings. Das ist bei Surkamp erschienen. Moment, ich gucke das gerade einmal nach, dass ich den Titel auch noch nachliefern kann. Und ansonsten würde ich sagen, ist natürlich auch unsere Seite zum Thema Meeting Hacks auch eine super Idee. Das heißt also, das kann man googeln, Theo Braunschweig, Meeting Hacks, da kann man sich auch so 5 kurze Videos anschauen, wo so ein paar von den Sachen, über die wir heute gesprochen sind, auch nochmal ganz gut erklärt werden.
Stark. Packen wir mit in die Shownotes. Die Videos kenne ich auch und find ich echt gut geworden. Also,
ja, super, sehr, danke, sehr, das freut mich. Also das ist ein tolles Feedback für uns natürlich.
Cool. Marie, den genauen Titel packen wir in die Shownotes. Wir stellen jedem Menschen, der bei uns in den Podcast kommt, zum Ende eine Frage. Abseits von Meetings, aber ich glaube, sie haben schon noch ein bisschen was mit Meetings zu tun. Wenn du bei uns in die Firma reinkommst, siehst du eine große Vision über uns schweben. Da steht, für eine Welt, in der jeder gerne zur Arbeit geht. Marie, glaubst du, sowas kann es geben? Die Welt, in der jeder gerne zur Arbeit geht.
Doch, ich glaube, sowas kann es geben. Doch, das würde ich sagen. Also Meetings haben da natürlich einen großen Einfluss drauf, auch andere Sachen, aber das führt jetzt zu weit, da müsste man nochmal eine Stunde sprechen.
Das machen wir dann wann anders. Ich sag vielen, vielen lieben Dank, Dr. Marie Ritter von der TU Braunschweig. Vielen, vielen Dank.